Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Wer studiert, der soll ab dem Wintersemester mehr staatliche Förderung bekommen. Das plant die Bundesregierung. Und Ende der Woche ist diese BAföG-Reform Thema im Bundestag. Der FDP gehen diese Pläne aber nicht weit genug. Sie fordert ein BAföG, das alle Studierenden bekommen sollen, und zwar unabhängig vom Einkommen der Eltern. Wie genau dieses Alternativmodell funktionieren soll, fragen wir hier gleich. Und wir schauen auch nach Polen, wo sich ein großer Lehrerstreik anbahnt. Wenn das BAföG zum anstehenden Wintersemester erhöht wird, dann kann die Große Koalition von CDU und SPD im Bund zumindest sagen, sie habe ein weiteres Vorhaben des Koalitionsvertrages in die Tat umgesetzt. Doch die Reform erntet auch weiterhin Kritik, geht vielen nicht nur bei den Geldbeträgen nicht weit genug. Christiane Habermals fasst zusammen, wie die Bundesregierung das BAföG reformieren möchte.
Lange mussten Studierende darauf warten. Jetzt soll das BAföG zum Wintersemester 2019 endlich erhöht werden. Und zwar von 735 auf 861 Euro, wenn die Anspruchsberechtigten den Höchstsatz erhalten. Darin enthalten ein Wohnzuschlag, der allein soll von bislang 250 Euro auf dann 325 Euro steigen. Auch höhere Elternfreibeträge sind geplant. SPD-Bildungsexperte Oliver Kaczmarek spricht von einem kräftigen Schluck aus der Pulle. Und auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek geht davon aus, mit der Reform den Negativtrend des BAföG umkehren zu können. Seit Jahren erhalten immer weniger junge Menschen die Ausbildungsförderung, entweder weil ihre Eltern mit ihrem Einkommen über den Freibeträgen liegen oder weil sie sie aus Angst vor der Verschuldung gar nicht erst beantragen. 50% der Förderung, maximal 10.000 Euro, werden als Kredit vergeben und müssen nach dem Studium zurückgezahlt werden. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Das Ziel ist, wieder mehr junge Menschen zu erreichen, die sich eine akademische Ausbildung vorstellen oder eben eine schulische Ausbildung. Der wesentliche Punkt ist, dass wir die Mitte der Gesellschaft erreichen wollen, weil natürlich Wohnkosten gestiegen sind in den letzten Jahren und natürlich auch die allgemeinen Kosten gestiegen sind.
Dass die Erhöhung ausreicht, um die immer höheren Mieten gerade in den Universitätsstädten zu bezahlen, wird bezweifelt. Vom Deutschen Studentenwerk ebenso wie von der Opposition. Wenn man junge Leute gerade aus einkommensärmeren Schichten zum Studieren animieren wolle, brauche man deutlich höhere Sätze, kritisiert Kai Gehring, bildungspolitischer Sprecher der Grünen.
Das BAföG war mal Chancengerechtigkeitsgesetz Nummer 1 und es darf nicht sein, dass die Koalition es immer weiter herunterwirtschaftet.
Die FDP legt jetzt einen eigenen Vorschlag vor. Sie will alle Studierenden künftig ganz unabhängig vom Einkommen der Eltern mit maximal 400 Euro im Monat unterstützen. Am Freitag wird der Bundestag über das neue BAföG debattieren.
Und in diese Debatte will sich die FDP dann mit einem Vorschlag einbringen, der BAföG völlig elternunabhängig gestalten will und wie ein Baukastenmodell funktionieren soll. Näheres hören wir dazu jetzt von Jens Brandenburg, dem hochschulpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Tag.
Hallo Frau Malaike.
Sie wollen neuen Schwung in die BAföG-Pläne bringen und haben jetzt noch ganz schnell, kurz vor Tore Schluss sozusagen, ein neues Modell vorgestellt. Elternunabhängig ist dabei das wichtigste Wort. Was genau planen Sie?
Ja, wir haben vor, künftig Studierende unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern zu fördern, weil wir sehen, dass die größten Probleme im Moment im Studium diejenigen haben, die kein BAföG bekommen und deren Eltern dennoch nicht genug Geld haben oder bereitstellen wollen zur Finanzierung des Unterhalts des Studiums. Und da haben wir eine Lösung.
Sie haben eine Lösung. Sie sagen nämlich, alle Studierenden bundesweit bekommen von uns, und das ist sozusagen Teil 1 Ihres Baukastens, 200 Euro im Monat per se.
Genau, also dieser Sockelbetrag von 200 Euro ist quasi analog zum bisherigen Kindergeld. Der Unterschied ist der, dass es direkt an die Studierenden ausgezahlt werden soll, sodass man das sofort zur Verfügung hat.
Ein weiterer Baustein wäre dann, dass Sie denjenigen, die zum Beispiel neben dem Studium auch arbeiten oder ehrenamtlich tätig sind oder eben bei der Pflege von Angehörigen behilflich sind, noch einen weiteren Betrag zukommen lassen von 200 Euro.
Ganz genau. Also dieser weitere Zuschuss soll gezielt diejenigen unterstützen, die auch einen eigenen Beitrag leisten wollen. Wir sehen, dass unter den Nicht-BAföG-Empfängern heute schon 40% der Studierenden weit über 10 Stunden in der Woche arbeiten. Im Schnitt viele davon sogar doppelt so viele. Und denen wollen wir es ermöglichen, das auf ein zumutbares Maß zu beschränken und schlagen deshalb diese sehr zielgenaue Förderung vor.
Dann wären wir bei 400 Euro, wenn wir jetzt mal diese beiden Komponenten hätten. Sie haben aber noch einen weiteren Teil in Ihrem Baukasten.
Genau, das ist das BAföG-Darlehen, also explizit ein zinsfreies Darlehen, das auch nur bei gutem Einkommen später erst zurückgezahlt werden soll. Der Unterschied zum bisherigen System ist, dass das eine freiwillige Leistung ist. Das heißt, man muss den Darlehensteil nicht in Anspruch nehmen. Bisher ist das ja zwangsweise Teil des BAföG-Systems. Und außerdem auch in die andere Richtung erlauben wir mehr Flexibilität. Das heißt, bis zu einer Summe von insgesamt 1.000 Euro soll die Möglichkeit auch sein, dieses zinsfreie Darlehen entsprechend aufzunehmen. Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen um eine gewisse Flexibilität im Alltag, wenn man auch kurzfristig auf Mittel zugreifen muss, zu gewährleisten.
Warum gehen Ihnen denn die Pläne der Bundesregierung nicht weit genug, was das BAföG jetzt betrifft? Immerhin soll ja eine Erhöhung kommen, also nicht nur bei den Höchstfördersätzen, sondern eben zum Beispiel auch beim Wohngeld, was die Studierenden ja gerade in den großen Städten dringend brauchen.
Ja, wenn man sich das mal anschaut, sowohl die Höchstsätze als auch die Einkommensfreibeträge, das soll jetzt in den nächsten Jahren um insgesamt 16% ansteigen. Der allergrößte Teil davon ist ein längst überfälliger Inflationsausgleich. Damit wird es nicht gelingen, die große Trendwende im BAföG zu erreichen und auch den vielen Studierenden, die jetzt dringend Unterstützung brauchen, unter die Arme zu greifen. Also es ist zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber viel zu kurz gesprungen.
Wenn Sie jetzt sagen, wir nehmen die Elternfreibeträge komplett raus aus diesen Berechnungen, laufen Sie ja völlig konträr zu dem, was bislang gemacht wurde. Wie wollen Sie das denn finanzieren?
Ja, den Vorschlag, den wir machen, der ist mit den Mitteln, die ohnehin im Haushalt dafür vorgesehen sind, weitgehend schon gegenfinanziert. Wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen jetzt mal in dieser erlahmten Debatte zwischen kleinen Trippelschritten, Inflationsausgleich und den großen Umverteilungsfantasien mal einen Vorschlag machen, der haushalterisch umsetzbar ist, also mit aktuellen Mitteln auch somit im nächsten Jahr bereits umgesetzt werden kann, gleichzeitig aber die Zahl der Geförderten schon im nächsten Jahr nahezu verdoppeln kann, also deutlich mehr Studierende in die Förderung mit aufnimmt, indem wir es eben deutlich zielgenauer gestalten und dafür sorgen, dass jeder eine realistische Chance hat, sich den Unterhalt über das BAföG insgesamt auch entsprechend fürs Studium zusammenzufinden.
Und die Altersgrenzen, also bislang ist es so, 30 Jahre ist die Grenze beim Bachelor und 35 beim Master, dann bekommt man keinen BAföG mehr. Wollen Sie diese Grenzen bestehen lassen oder aufheben?
In diesem ersten Schritt würden wir auf den bisherigen Regelungen da aufbauen. Das ist aber sicher eine Diskussion für weitere Reformschritte, über die man da nochmal diskutieren sollte. Insbesondere für den Bereich des lebenslangen und auch berufsbegleitenden Lernens wollen wir aber generell ein zweites Bildungssystem schaffen, weil wir sehen, dass ja über dieses erste Studium, für das es das BAföG gibt, hinaus ganz viele Situationen gibt, wo man mit Mitte 40, Mitte 50 nochmal vielleicht auch kleinere Module dazu lernen möchte. Die finanziellen Möglichkeiten wollen wir allen Bürgern schaffen, also gewissermaßen eine Art Midlife-BAföG in der Mitte des Lebens. Das ist aber unabhängig von dieser Studienförderung am Anfang des Erwerbslebens.
Es gibt ja viele Kritiker auch von BAföG oder BAföG-Erhöhungen. Das kommt zum Beispiel auch aus dem Bereich der Ausbildung, weil man sagt, bei den Studierenden wird staatlich stark geholfen, aber bei den Auszubildenden kann man sich zum Beispiel noch nicht mal auf ein Ticket für öffentlichen Nahverkehr oder so einigen. Müssten Sie nicht eigentlich auch in den Ausbildungsbereich dann stärker gucken? Ich weiß, Sie sind hochschulpolitischer Sprecher, aber das ist ja eine Diskussion, die man mitführen muss.
Absolut. Also da gibt es viele Baustellen. Beim Aufstiegs-BAföG, was man beispielsweise für eine Meisterausbildung bekommt, gibt es eine leichte Unterstützung, aber unterm Strich, je nach Berufsbild, kostet allein die Meisterausbildung schon zwischen 3.000 und 20.000 Euro. Das kann es natürlich nicht sein. Erst recht nicht, wenn man sieht, dass man als Studierender ja an staatlichen Hochschulen in aller Regel gebührenfrei studieren kann, ist das eine sehr große Ungleichbehandlung. Da wollen wir also die Talente aus der beruflichen Bildung deutlich stärker unterstützen. Und das geht hin bis zum Schulgeld, was wir zum Beispiel in der Erzieherausbildung in einigen Bundesländern weiter verlangen. Also da ist definitiv noch viel zu tun.
Jens Brandenburg war das, der hochschulpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Seine Partei hat ein BAföG-Modell vorgeschlagen, das elternunabhängig funktionieren und deshalb für jeden Studierenden möglich sein soll. Langsam läuft er wieder an, der Studienbetrieb in Hochschuldeutschland. Viele Neuankömmlinge gehen in ihr erstes Semester und müssen sich einleben auf dem Campus. Und das gelingt bekanntlich dem einen besser als dem anderen. In Ingenieurstudiengängen aber schmeißt so mancher recht früh das Handtuch. An der Hochschule Bochum hat man sich deshalb ein Projektsemester einfallen lassen, das Ingenieurstudierende beim Einstieg und Studieninteressierte bei der Fachwahl gleichzeitig unterstützen soll. Park and Charge heißt das Projekt. Und das bedeutet übersetzt, 30 Ingenieurstudenten stöpseln sich da gerade ins Ingenieurstudium ein. Kai Rüßberg hat sich das angeschaut.
Daniel Schlebusch hat sein erstes Semester als künftiger Maschinenbauingenieur an der Hochschule Bochum hinter sich. Für ihn nicht ganz einfach.
Ich hatte auch mal einen Hänger, 2-3 Wochen. Wenn man dann merkt, man muss den Stoff nachholen, und das geht natürlich auch weiter. Das ist nicht nur einfach, man hat dann 4-5 Fächer. Da kommt dann die ganze Zeit was Neues und dann irgendwann denkt man sich so, nee, ich mache halt nicht mehr mit. Nächstes Semester dann aber richtig.
Nicht nur der komplizierte Studienstoff hat ihn gefordert. Er brauchte auch Zeit, sich nach der Schule neu als Student zu orientieren.
Ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt. Und dann war ich ein bisschen überfordert am Anfang, wie behalte ich das Geld auf meinem Konto. Und jetzt, ich habe mich eingelebt, ich habe auch alles hinbekommen bis jetzt. Kleine Schritte muss ich machen. Und mit dem Studium muss ich halt so sagen, jetzt muss ich halt einen Schritt zurückgehen, um dann 2 nach vorne zu gehen.
Genauso überfordert fühlen sich auch viele andere Studierende in den Ingenieurwissenschaften. Nicht selten verlieren sie dann die Lust aufs Weiterstudieren. Das Studienprojekt Park and Charge soll diese Studenten motivieren. In dem Zusatzsemester lernen sie komplizierte Theorie ganz nebenbei durch die Anwendung in der Praxis. Am Beispiel der Elektromobilität erklärt Koordinatorin Annika Küper.
Wir möchten es gerne schaffen, dass wir auf der einen Seite mit dem Projektsemester Leute wieder studierfähig kriegen, die in ihren regulären Studiengang einfach Probleme haben. Und auf der anderen Seite wollen wir im zweiten Hälfte des Projektsemesters auch Leute, die von extern kommen und studieninteressiert sind, hier heranführen.
Die Gruppe von 30 Studierenden wird ein ganzes Semester lang gemeinsam das Projekt bearbeiten. Wichtige Qualifikationen, wie zum Beispiel die Grundlagen der Mathematik für Ingenieure, sind in den Aufgabenstellungen enthalten.
Wir möchten halt nicht trocken Mathematik einfach nur vermitteln, sondern wir möchten gerne, dass Sie anhand eines spannenden Projektes mit einer ganz aktuellen Fragestellung, nämlich wie muss die Ladeinfrastruktur einer Hochschule sein, um E-Mobilität überhaupt möglich zu machen, zeigen, wie man hier an der Hochschule Bochum studiert.
Als besonderen Bonus können die Ingenieurstudenten eine als schwierig geltende Matheprüfung ablegen. Scheitern sie, wird dies aber nicht angerechnet. Für Merve Öçkan, die auch im zweiten Semester ist, hört sich die Lernmethode attraktiv an.
Wie wir gerade gehört haben, ist es ja eher so, dass man wirklich an einem Projekt teilnimmt, etwas zusammen erreichen möchte und dementsprechend auch ein bisschen Teamfähigkeit beweisen muss. Ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was man wirklich mal gemacht haben sollte, weil man auch im Beruf nachher Teamfähigkeit haben sollte.
Auch für Quereinsteiger in das Studium eignet sich das Praxisseminar, meint Nils Heiges. Er ist über 40 und war vorher Werkzeugmacher in der Industrie.
Hier bin ich, weil ich hoffe, das, was mir an Matheverständnis fehlt, einfach dadurch, dass ich schon einen Tag älter bin und mit diesen Sachen seit knapp 20 Jahren nicht wirklich zu tun hatte, dass dort die Lücken geschlossen werden, weil es ein anderer Zugang ist und weil man hier wesentlich intensiver und persönlicher betreut werden kann.
Ihm gefällt der direkte Kontakt und die intensive Unterstützung durch die Professoren, wissenschaftlichen Betreuer der Praktika und Tutoren. Heiges ist zuversichtlich, dadurch den Umstieg vom Beruf ins Studium zu schaffen. An einer großen anonymen Universität hätte er sich das nicht zugetraut.
Wenn man das mit einem Studium an der RUB nebenan vergleicht zum Beispiel, da bist du eine Zahl, da sitzen, keine Ahnung, 800.000 Leute im Hörsaal. Und hier haben die Leute Interesse, Wissen zu vermitteln. Und das merkt man. Und deswegen macht es auch wesentlich mehr Spaß.
Der Praxisbezug ist eigentlich der große Vorteil einer Fachhochschule, meint Michael Rademacher. Er ist Leiter des neu gegründeten Instituts für Studienerfolg und Didaktik an der Hochschule Bochum. Doch viele Studenten wünschen sich davon noch mehr.
Und das ist ein ganz großes Problem, wenn ich gerade an eine Fachhochschule gehe, möchte ich mit meinem späteren Beruf möglichst früh konfrontiert werden. Und das versuchen wir hier.
Bis zum Ende des Semesters haben die Studenten für ihre Praxisaufgabe Zeit, um ein Konzept für Elektromobilität fertigzustellen.
Campus und Karriere. International.
Eine angemessene und gerechte Bezahlung. Dafür kämpfen viele Lehrkräfte rund um den Globus und gerade auch wieder in Polen. Da sieht es, Stand heute, stark nach einem Streik aus, der schon nächste Woche den Schulbetrieb im Land lahmlegen könnte. Denn gestern Abend sind Verhandlungen gescheitert, die bessere Gehälter für die polnischen Lehrkräfte hätten bringen sollen. Etwa 700 Euro brutto bekommen die Berufsstarter dort im Durchschnitt. Zum Vergleich, bei uns in Deutschland sind es zwischen 3.200 bis 3.500 Euro. Martin Adam berichtet aus Warschau.
Wer in Polen als Lehrerin oder Lehrer arbeiten will, braucht 5 Jahre Studium, ein Referendariat von fast 2 Jahren und enorm viel Leidenschaft. Denn Geld gibt es wenig. 3.045 Zloty brutto, gut 700 Euro, verdient ein Lehrer beim Berufseinstieg im Durchschnitt. In teuren Städten wie Warschau reicht das kaum zum Überleben. Davon zeugen etliche Briefe verzweifelter Lehrer, die die Tageszeitung Gazeta Wyborcza anonym veröffentlicht hat, wie der dieser Lehrerin.
Pracuję 29 lat w szkole ponadgimnazjalnej.
Seit 29 Jahren unterrichte ich an einer Oberschule. Seit 15 Jahren fahre ich regelmäßig während der Sommerferien nach Deutschland und arbeite dort als Pflegekraft für Senioren. Bei der Agentur, die die Pflegekräfte vermittelt, gibt es sehr viele Lehrer. Seit Jahren fordern Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen daher eine Gehaltserhöhung. Seit Januar drohen sie mit Streik. Es könnte der größte Schulstreik in der Geschichte des Landes werden. Hochrechnungen zufolge könnten etwa 80% der öffentlichen Schulen geschlossen bleiben und über 500.000 Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht ausfallen lassen. Und das mitten in der Prüfungszeit. 1.000 Zloty mehr pro Monat. Bisher hat die Regierung diese Forderung als politisch motiviert und völlig unrealistisch abgelehnt. So beispielsweise Premierminister Mateusz Morawiecki vergangene Woche. Wir fragen uns schon, ob die Lehrergewerkschaft mit diesem Streik ausgerechnet jetzt im Wahljahr nicht auch ein politisches Ziel verfolgt. Aber der Haushalt ist kein Fass ohne Boden, er ist nicht aus Gummi.
Budżet to nie jest worek bez dna. Budżet nie jest z gumy.
Zur Wut der Lehrer trägt allerdings bei, dass die Regierungspartei PiS vor den Europawahlen im Mai und den Parlamentswahlen im Herbst an anderer Stelle durchaus bereitwillig mehr Geld verspricht. So soll eine 13. Rente gezahlt und das Kindergeldprogramm erweitert werden. Sollte die Regierung nicht noch einlenken, so die Lehrer, legen sie am kommenden Montag die Arbeit nieder. Noch verhandeln Lehrervertreter und Regierung, bisher allerdings erfolglos. So erklärte die Verhandlungsführerin der Regierung, die ehemalige Premierministerin Beata Szydło, vage: Wir haben heute 5 Vorschläge vorgelegt. Eine Gehaltserhöhung ab September, zusätzliches Geld für Berufseinsteiger, eine Verkürzung des Referendariats, einen Minimalzuschuss für Klassenlehrer und weniger Bürokratie. Das klang nach Annäherung, bis wenige Minuten danach Sławomir Witkowicz, der für die Gewerkschaften verhandelt, vor die Kameras trat. Das, was uns vorgeschlagen wurde, ist praktisch der Status quo der letzten Treffen und hat uns nicht einen Zloty weitergebracht. Ich hoffe sehr, dass uns morgen ein Angebot gemacht wird, sodass wir nicht streiken müssen. Aber mein Optimismus ist rein theoretischer Natur. Noch bis Mittwoch haben die Unterhändler Zeit, eine Einigung zu finden. Sonst legen die Lehrer das polnische Schulsystem lahm und das, wie sie betonen, auf unbestimmte Zeit.
Also große Streikbereitschaft gerade in Polen bei Lehrkräften, die sich von der Politik nicht gut behandelt und schlecht bezahlt fühlen. Das kennen übrigens auch Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Denn obwohl Personalmangel herrscht, müssen viele immer noch mit befristeten Verträgen leben. Auch in Bayern, wo die Politik eigentlich Änderungen versprochen hatte. Lisa Weiß mit Einzelheiten.
7 Jahre lang hat Elena Glick Klavier unterrichtet an einem musischen Gymnasium in Bayern. Immer wieder wurde sie gekündigt, immer wieder hat sie einen neuen befristeten Vertrag bekommen. Bis dann der Brief kam, einen neuen Vertrag gäbe es nicht.
Das war meine einzige sozusagen Stelle, wo ich eingestellt wurde. Sonst habe ich freiberuflich gearbeitet. Und ja, es war natürlich enttäuschend.
Wirklich problematisch wurde die Situation, als die Sommerferien kamen. Ihr Mann, Instrumentallehrer am gleichen Gymnasium, bekam ebenfalls einen Brief. Auch er bekomme keinen neuen Vertrag und das wenige Wochen vor Schuljahresbeginn. Ein Schock für das Paar und genau die Situation, vor der Christoph Kühnel Angst hat. Er hat Gymnasiallehramt studiert, arbeitet jetzt aber an einer Berufsschule. Eine Planstelle hat er nicht bekommen. Wie die meisten, die mit ihm im Referendariat waren, hat auch er nur einen befristeten Vertrag.
Ich kann quasi nicht in die Zukunft planen. Ich kann jetzt kein Haus kaufen, kein Auto kaufen. Ich kann im Prinzip keine festen Planungen und Zusagen in die Zukunft machen. Und allein halt irgendwie einen sicheren Arbeitsplatz wäre nach 2 Jahren Referendariat, 5 Jahren Studium eigentlich eine schöne Sache.
Wie vielen Lehrern es momentan so ähnlich wie diesen geht, ist nicht ganz klar. Eine Vertreterin des Kultusministeriums konnte auch auf Nachfrage aus dem Ausschuss keine aktuellen Zahlen liefern. Klar sei aber, es seien keine Einzelfälle, sagt Simone Strohmeier von der SPD. Manchmal bekämen Lehrer mit befristeten Verträgen nicht einmal die Sommerferien bezahlt.
Wir bilden auf Staatskosten Lehrerinnen und Lehrer aus. Dann stellen wir sie bis zu 3-mal befristet ein. Und dann können diese Lehrkräfte ja nicht mehr beim Staat hier ein Anstellungsverhältnis finden. Ja, die sind verbrannt.
Die SPD fordert, befristete Verträge an Schulen ganz abzuschaffen. Ganz so weit gehen die Grünen nicht, aber auch sie wollen die gängige Befristungspraxis ändern. Ihre Abgeordnete Anna Thomann spricht aus eigener Erfahrung. Sie ist selbst Lehrerin, musste nach dem Referendariat einen befristeten Vertrag annehmen, sagt sie.
Viele Junglehrerinnen müssen 2 Verträge annehmen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Was wollen wir? Ganz einfach, wer 2-mal hintereinander befristet angestellt war, hat eine Festanstellung oder auch eben in die Verbeamtung verdient.
Dass sich etwas ändern sollte, ist auch für CSU und Freie Wähler, die die Regierung stellen, klar. Im Koalitionsvertrag haben sie beschlossen, ein Sonderprogramm einzuführen. Befristet angestellte Lehrer sollen unter bestimmten Umständen verbeamtet werden. Die Details werden aktuell geklärt. Andreas Jäckel von der CSU.
Wir haben im Doppelhaushalt jetzt vorgesehen, dass zur Verabschiedung im Mai jeweils 19 und 20 über 1000 Stellen netto dazukommen an Lehrerstellen. Und dies sollte die Situation wenigstens größtenteils entspannen.
Man wolle das Modell der Befristung weitgehend abschaffen, heißt es aus dem Kultusministerium. Aber eben nur weitgehend, nicht ganz. Nicht alle befristeten Arbeitsverträge sollen in unbefristete umgewandelt werden. Nur befristet Angestellte mit vollständiger Lehrerausbildung, die sich bewährt haben, sollen dauerhaft im Staatsdienst bleiben dürfen. Mehrere befristete Verträge nacheinander sollen möglich sein, findet Gerald Pittner von den Freien Wählern.
Kettenarbeitsverträge, die sind ja nicht immer nur grundlos. Es gibt in der Möglichkeit, im Erziehungsurlaub den zu verlängern. Bei Erkrankungen ist es nicht planbar. Hier muss also in Anführungszeichen hier der Personalkörper, sage ich jetzt mal, atmen können. Und wenn wir das ausschließen, funktioniert das Ganze nicht.
Elena Glick, die gekündigte Instrumentallehrerin, sieht das etwas anders. Sie findet, spätestens nach einigen Jahren sollten Lehrer wie sie endlich eine Festanstellung bekommen.
»24 europäische Philosophen im Bürgergespräch über Europa«. Das ist gleich ein Hinhörer bei den Kollegen in Corso Kunst und Pop. Und das war's für heute von uns, von Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.